sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, heute haben wir keine Textpredigt, heißt, hat es uns kein Bibelvers oder eine Perikope vorgegeben, sondern wir haben heute ein Thema, wir haben eine Themapredigt. Wir werden heute eine Predigt hören, genau zu diesem Thema, warum ihr kein Auslaufmodell ist. Wir werden in der Predigt dann immer wieder auf Bibelstellen schauen, aber das ist so das Thema dieser Predigt, warum ihr kein Auslaufmodell ist. Bevor ich das mit einem hoffentlich brennenden Plädoyer für Gott einfach aussprechen kann, warum das so ist, möchte ich zu Beginn zur Einführung uns nochmal vor Augen führen, warum man schnell den Eindruck bekommen kann, dass ihr ein Auslaufmodell sei, dass das eine Lebensform wäre, die so ins letzte Jahrhundert oder ins letzte Jahrtausend gehört, aber die uns heute nichts mehr zu sagen hat. Wir brauchen nur auf die Zahlen der Statistik zu gucken. Ich möchte Sie da ein bisschen bemühen, möchte Ihnen mal 4 Jahreszahlen nennen und jeweils sagen, wie viele Scheidungen und wie viele Eheschließungen es da gab. Im Jahr 1960, also vor über 50 Jahren, da war es so, dass in Deutschland etwa 700.000 Ehen geschlossen wurden und nur 70.000 geschieden wurden. Also so war es vor 50 Jahren. Vor 30 Jahren, 1980, war es so, da wurden 500.000 Ehen nur noch geschlossen, aber schon 140.000 Ehen geschieden. Da haben sich die Scheidungen verdoppelt und die Ehen sind um etwa 200.000 zurückgegangen. Im Jahr 2000, also wieder 20 Jahre später, waren es 420.000 Eheschließungen, aber 190.000 Scheidungen. Und im vorletzten Jahr, 2010, das sind die letzten Zahlen, die vorliegen vom Statistischen Bundesamt, gab es nur mehr 380.000 Eheschließungen, aber die Zahl der Scheidungen sind konstant geblieben bei 190.000 Scheidungen. Da muss man doch sagen, der statistische Trend der Zahlen ist eindeutig. Die Eheschließungen nehmen ab, die Scheidungen werden immer mehr Auslaufmodell. Würden wir einen Juristen bemühen, unser Dr. Bartels etwa, der würde sich hinstellen und würde über die Bedeutung der Ehe in der deutschen Rechtsprechung im bürgerlichen Gesetzbuch sprechen, wie das in den letzten 100 Jahren war. Der könnte uns das erzählen, wie sich das auch verändert hat. Wie die Ehe, obwohl sie im Grundgesetz geschützt ist, immer mehr ausgehöhlt wird. Wie Scheidungen immer mehr vereinfacht werden, wo wirklich die Gesetze immer mehr dem Zeitgeist angepasst werden, wo einfach geguckt wird, das ist nicht mehr das Modell, wo auch neben die Ehe andere Lebensformen gestellt werden. Auf einmal nicht mehr Mann und Frau, Mann und Mann, Frau und Frau. Also auch wenn wir das Juristische gucken, das natürlich auch immer Abbild der Gesellschaft ist, könnte man auch sehen, ja, die Ehe ist ein Auslaufmodell. Und Sie brauchen auch nur auf Ihre eigenen Erfahrungen zu gucken. In Ihr Umfeld, vielleicht in Ihrer eigenen Familie, vielleicht haben Sie es selber erleben müssen, Scheidungen in Ihrer Nachbarschaft, bei Ihren Kindern, bei Ihren Enkelkindern. Man hat den Eindruck, so geht es mir zumindest auch in meinem Freundeskreis, das ist ja inflationär, das ist ja wie eine Epidemie. Immer mehr Ehen scheitern, immer mehr Scheidungen. Gibt es das überhaupt noch intakte Ehen? Ist die Ehe tatsächlich noch zeitgemäß? Ich möchte in dieser Predigt sagen, warum die Ehe kein Auslaufmodell ist. Und ich sage das auch vorweg, ich werde vieles nicht sagen. Ich werde in dieser Predigt mich nicht beschäftigen können mit der schwierigen und schlimmen Problematik, wenn Menschen geschieden sind, wenn sie verlassen worden sind. Das ist furchtbar. Da haben wir an anderer Stelle schon etwas zu gesagt, das ist heute Morgen nicht das Thema. Ich sage das deshalb nicht, weil das unwichtig ist, ganz im Gegenteil. Aber ich möchte heute Morgen ein Plädoyer für dieses wunderbare Instrument unseres zwischenmenschlichen Zusammenlebens der Ehe halten. Und deshalb möchte ich mich darauf beschränken. Diese Predigt wird ein Plädoyer sein, warum die Ehe kein Auslaufmodell ist. Und ich möchte 3 Antworten geben, warum das so ist. Erstens möchte ich Ihnen eine theologische Begründung geben, warum das kein Auslaufmodell ist. Zweitens möchte ich Ihnen eine anthropologische Begründung geben, warum das so ist. Und drittens eine pädagogische Antwort. Und das alles natürlich von der Bibel her. Aber damit das Gott auch segnet, möchte ich zu Beginn der Predigt mit uns beten und den Segen Gottes für diese Predigt. Lieber Herr Heiland, wir wollen dich von Herzen bitten, dass du jetzt bei der Predigt bei uns bist und dass du uns hilfst, dieses Thema recht zu bedenken. Wir wollen dich bitten, dass du uns auch dein Wort öffnest, dass wir klar erkennen, was du in deinem ewig gültigen Wort zu diesem Thema Ehe zu sagen hast und dass wir uns danach auch richten. Und dass, wenn wir dein Wort hören für unser Leben, dass wir unser Herzen nicht verstocken, sondern dass wir unser Herz öffnen und das auch umsetzen, was wir hören werden, Herr. Das wird aber nur dann gelingen können, dass wir dein Wort verstehen, wenn du uns deinen Geist gibst für diese Predigten. Darum wollen wir dich alle miteinander bitten. Segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Eine theologische, eine anthropologische und eine pädagogische Antwort. Wir wollen beginnen mit der theologischen Antwort. Warum ist die Ehe kein Auslaufmodell? Die theologische Antwort nun, weil Gott es in seiner Schöpfungsordnung so festgelegt hat. Gott hat es so festgelegt. Schöpfungsordnung, liebe Gemeinde, das sind vorgegebene Strukturen, die unverrückbar und zeitlos gültig sind, die von Anbeginn der Menschheit bestehen und in denen wir leben und nach denen die Erde und das zwischenmenschliche Zusammenleben funktioniert. Das sind Schöpfungsordnungen. Und die Ehe ist so eine Schöpfungsordnung neben anderen. Also eine Schöpfungsordnung ist zum Beispiel auch die Zeit, die wir haben. Wir haben Tag und Nacht. Die Bibel berichtet davon, am ersten Schöpfungstag hat Gott Tag und Nacht gemacht. Oder etwa, dass wir auf der Erde leben, aber dass unsere Erde auch Wasser und Erde hat. Auch das ist eine Schöpfungsordnung Gottes, dass wir Erde und dass wir Wasser haben auf diesem Planeten. Das hat Gott am dritten Tag gemacht. Oder dass es unterschiedliche Lebewesen gibt, dass es Tiere und Menschen gibt. Dass der Unterschied zwischen den Tieren und den Menschen, der die Vernunft begabt hat, ist, das hat Gott am fünften und sechsten Tag gemacht. Das sind alles vorgegebene Schöpfungsordnungen. Die sind selbstverständlich, da leben wir dran, da können wir nichts dran ändern. Ob wir das gut oder schlecht finden, das ist so, das sind Schöpfungsordnungen. Aber nicht nur den ganz großen Rahmen hat Gott in seiner Schöpfungsordnung gesetzt. Nein, er hat auch das zwischenmenschliche Zusammenleben geordnet und hat dort Schöpfungsordnungen gesetzt. Etwa den Staat, vor allem die Familie, und die Ehe. Die Ehe ist eine Schöpfungsordnung. Lesen wir mal vor, wo Jesus das betont, Matthäus 19. Da heißt es, Gott, der im Anfang den Menschen geschaffen hat, er schuf sie als Mann und Frau und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und er wird an seiner Frau hängen und es werden die zwei ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch, was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Da sagt Jesus, Matthäus Evangelium, das hat Gott am Anfang getan. So hat Gott am Anfang gehandelt, dass er diese Schöpfungsordnung gesetzt hat, dass Mann und Frau in dieser Ordnung zusammenleben sollen. Und auch nicht Mann und Frau als Ehe, sondern klar Mann und Frau. Und sie sollen auch nicht irgendwie wild zusammengewürfelt und in serieller Monogamie, wie das heute so heißt, nicht 3 Monate mal mit derjenigen, 4 Jahre mit dem und dann wieder was anderes, sondern sie sollen zusammenbleiben, solange sie auf Erden leben. So sollen Menschen zusammenleben. Das sagt Gott in seiner Ordnung. Und diese Ordnung Gottes, die wird natürlich vom Widersacher immer und immer und immer wieder torpediert. Das ging schon los im Paradies bei Adam und Eva, als Gott gesagt hat, pass mal auf, so sieht die Ordnung hier im Garten Eden aus. Ihr könnt alles machen, was ihr wollt, von dem Baum lasst ihr die Finger. Da kommt der Widersacher und sagt, aber geht mal hin und esst davon. Das ist doch Mist, was Gott da erzählt hat. Und genauso ist das heute, nicht anders als im Garten Eden. Es gibt eine klare Schöpfungsordnung. Aber der Widersacher läuft rum und dann zieht er sich die Maske der Sozialwissenschaft an, nicht? Und des Humanismus, die laufen dann rum und erzählen, das stimmt doch gar nicht mit der Ehe. Es gibt doch ganz andere Lebensformen. Die Wissenschaftler denken sich an neue Begriffe aus Gender Mainstream. Ist doch gar nicht klar, ob du Mann bist oder Frau bist, das kannst du dir selber aussuchen. Das ist nur soziologisch halt, nicht? Und da kann jeder demnächst frei feststellen, will ich ein Mann sein, eine Frau, oder will ich mich umoperieren lassen, oder will ich ein Twitter sein, oder sonst irgendwas. Total Idiotien. Aber das ist halt wissenschaftlich anerkannt. Das ist der Widersacher, der da dahinter steht. Es gibt eine gute Schöpfungsordnung, die hat Gott festgelegt, und das ist die Ehe. Das können wir gut oder schlecht finden, aber das ist so. Und übrigens, das kann man auch feststellen, ganz gleich, ob es christliche Kulturen sind oder ob das muslimische, heidnische oder was weiß ich was für atheistische Dinge sind. Überall, in allen Kulturen, bei allen Völkern zu allen Zeiten hat es die Ehe gegeben. Das ist keine Erfindung von uns Christen, sondern das ist eine Schöpfungsordnung. Das ist in den Menschen hineingelegt. Das ist eine gute Schöpfungsordnung. Und ihr findet auch, fällt auch überall, wo Menschen, auch wenn sie Jesus nicht kennen, eine hohe Wertschätzung. Auch das ist in allen Kulturen so, dass die Ehe geschützt wird. Weil Menschen instinktiv durch das, was Gott in sie hineingelegt hat, merken, wie wichtig die Ehe ist und dass es schlecht ist, wenn die Ehe kaputt gemacht wird, wenn die Ehe gebrochen wird oder wenn Männer und Frauen sich trennen, wenn sie verheiratet sind. Das soll nicht sein. Aber wir in unserer westlichen zivilisierten Welt, wir meinen, wir wären schlauer als das, was Gott uns hier in seiner Gebrauchsanweisung für unser Leben sagt. Hier steht genau drin, was unser Hersteller für unser Leben will und braucht. Seine Schöpfungsordnungen stehen hier drin. Ich habe draußen vor der Tür mein Auto stehen. Das ist ein Golf TDI, 2 Jahre alt. Und ich habe auch für meinen Golf eine Gebrauchsanweisung. Nicht? Das ist ein Buch, das ist fast genauso dick wie hier diese Bibel. Nicht? Das ist die Betriebsanleitung für mein Auto. Und da haben die aus Wolfsburg, die schlauen Ingenieure, die mein Auto entwickelt und hergestellt haben, reingeschrieben, was alles zu machen ist. Das sind gewisse Ordnungen. Also ist zum Beispiel drin festgehalten, alle 100.000 Kilometer wird der Zahnriemen gewechselt. Und glauben Sie mir, ja, wenn ich das 100.000 Kilometer gefahren habe, dann wechsle ich den. Weil ich weiß, wenn ich den länger fahre, dann geht der Motor kaputt. Da steht auch drin, welches Motoröl ich zu wechseln habe, alle 30.000 Kilometer. Da steht genau drin, welche Viskosität die zu haben hat, wie das heißt. Und glauben Sie mir, ja, da schicke ich nicht das Speiseöl meiner Frau aus der Küche rein. Ich gebe genau das Öl, beziehungsweise sorge dafür, dass in der Werkstatt meines Vertrauens dieses Öl eingefüllt wird, weil da es eine Ordnung gibt, dass mein Auto funktioniert. Wenn Sie jetzt sagen, meine Güte, belästigen Sie uns doch nicht mit so Banalitäten hier in diesem Gottesdienst, das selbstverständlich machen wir doch alle auch mit unseren Autos so, nicht? Genau, mit unseren Autos machen wir es so. Da wollen wir nicht schlauer sein als die Ingenieure aus Wolfsburg. Aber beim Hersteller unseres Lebens, dieser Welt, da meinen wir Menschen, wir hätten mehr drauf. Wir könnten uns neue Lebensformen geben. Und dann gehen wir hin, ich sage das mal am Beispiel des Motors, und schütten da mal Rotwein in den Motorstutzen halt, nicht? Oder betanken den mal mit Kuhmilch oder sowas. Und wundern uns dann, wenn die ganze Geschichte nicht mehr läuft. Also so wie ich mich bei meinem Auto daran halte, dass ich exakt das mache, was mir der Hersteller da sagt, so mache ich es natürlich erst recht bei dem, was mein Leben angeht, was der Hersteller meines Lebens für die Lebensordnung vorgegeben hat, wie es funktioniert. Und er sagte eben ganz deutlich, dass er eben möchte, dass Mann und Frau in der Ehe zusammenleben. Deshalb als erstes die theologische Antwort. Die theologische Antwort, so warum das kein Auslaufmodell ist, auch wenn wir das momentan denken. Nein, der Hersteller hat das festgelegt. Und das ist nichts Veraltetes, sondern das ist zeitlich gültig für Zeit und Ewigkeit. Ein zweites, was die Bibel uns als Antwort gibt, warum die Ehe kein Auslaufmodell ist, sie sagt uns, weil es nicht gut ist, dass der Mensch alleine ist. Wir haben es eben schon gehört bei der ersten Lesung aus dem Alten Testament. Da heißt es 1. Mose 2,18, und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfe machen, die um ihn sei. Menschen wollen und brauchen feste, verlässliche Beziehungen. Beziehungen, die halten, die Bestand haben. Sie wollen, so hat das eben Birgit Radinger so wunderbar gesagt, einen Schutzraum haben, in dem sie auch schwach sein dürfen. Das brauchen Menschen, selbst die Stärksten. Das ist wichtig. Menschen sind soziale Wesen, die können ohne andere Menschen nicht leben. Es hat früher vor 150 Jahren so Kaspar Hauser Experimente gegeben, wo man Kinder hat aufwachsen lassen, ohne zwischenmenschliche Kontakte. Das waren ganz grausame, verstümmelte Menschen, die da rausgekommen sind, wenn sie es überhaupt überlebt haben. Menschen brauchen das Gegenüber und brauchen es vor allen Dingen in einer Verlässlichkeit, in der Sexualität und in der Nähe mit dem Ehepartner. Und dafür ist die Ehe gestiftet. Und glauben Sie mir, um nochmal auf die Betriebsanleitung für unser Leben zu kommen, da denken manche Leute, ja, das Ding ist ja 3000 oder 2000 Jahre alt, diese Bibel. Glauben Sie mir, der Mensch ist nicht anders als vor 3000 Jahren. Der hat sich nicht geändert. Unser Umfeld, das ändert sich nicht. Das ändert sich ständig. Also das ist schon richtig. Nicht? Vor 500 Jahren, da sind wir mit den Eseln um die Häuser geritten. Heute haben wir die dicken BMWs, wir haben Mercedes mit 200 PS. Nicht? Vor 500 Jahren, da haben wir irgendwelche Schafhörner gehabt, haben da reingeblasen, um uns zu verständigen. Das hat dann gerade mal so 2 Kilometer gereicht. Heute haben wir alle Handys und können telefonieren. Nicht? Vor 500 Jahren, da haben wir ein Drittel unserer Zeit darauf aufgewendet und haben Holz geschlagen im Wald, damit wir genug zum Feuer hatten und haben uns gefreut, wenn es so kalt war wie jetzt, dass wir ein warmes Zelt oder eine warme Hütte hatten und heute drehen wir nur am Thermostat und schon barf ist das Ding auf 23 Grad hochgeheizt. Die Umstände haben sich geändert. Wir leben in einer modernen Welt. Das ist wunderbar. Aber wir haben uns nicht verändert. Wir haben uns nicht verändert. Wir Menschen haben dieselben Gefühle. Unsere Sehnsucht nach Liebe, nach Anerkennung, Geborgenheit, nach nach Sicherheit, die sind genauso wie vor 3000 Jahren. Der Mensch ist derselbe geblieben. Das Umfeld, das hat sich dramatisch verändert. Und für den Menschen ist es ganz wichtig, dass er einen Partner hat, mit dem er zusammenlebt. Prediger 4 lesen wir, es ist besser zu zweit zu sein als alleine. Fällt einer hin, so hilft ihm sein Partner auf. Und wenn die beiden zusammen im Bett liegen, also jetzt von der Ehe die reden, dann kann einer den anderen wärmen, aber alleine ist es ihm kalt. Die Bibel sagt das ganz deutlich, dass das nicht gut ist, wenn der Mensch allein ist. Ich weiß, ich mache jetzt mal Klammer auf, es gibt so eine Stelle, 1. Korinther 7, halte ich, dass einige davon ausgenommen sind, einige sind von Gott aus dafür geschaffen worden, nicht zu heiraten. Das hat aber zu tun mit dem Dienst im Reich Gottes, das möchte ich an der Stelle sagen, Klammer zu. Aber für die Allgemeinheit gilt, für das Gros, nicht für die speziell Berufenen, dass es nicht gut ist, wenn man allein ist. Einer der vollmächtigsten Prediger, den wir derzeit in Deutschland haben, das ist der Dr. Volker Geckler, der war lange Leiter des Studienhauses, des Bengelhauses in Stuttgart, ist nun Studienleiter in Liebenzell. Und der hat sich angewöhnt, seine Studenten, wenn er mit denen ein Gespräch führt, immer zu fragen, wenn die noch nicht verheiratet sind, warum sind sie nicht verheiratet? Der fragt nach einem Grund. Der fragt seine jungen Leute, warum seid ihr nicht verheiratet? Weil der weiß, dass das nicht gut ist. Es ist nicht gut, wenn der Mensch allein ist. Wir brauchen ein Gegenüber. Und wissen Sie was? Das spürt auch jeder Mensch in sich, ob er Christ ist oder nicht Christ ist. Fragen Sie mal einen 16- und 17-Jährigen, wenn der ehrlich ist, was ist denn dein größter Wunsch? Da sagen die, ich habe einen Wunsch nach einem Partner, nach einer Freundin, nach einem Freund und dann irgendwann nach einem Ehepartner. Das ist in uns drin. Und ich weiß, dass heute auch leider Menschen hier sitzen, die noch nicht verheiratet sind und die diesen Wunsch ganz tief in sich tragen. Das ist in uns drin. Es ist nicht gut, wenn wir allein sind. Gerade auch in unserer promiskutiven Gesellschaft gibt es den ganz tiefen Wunsch nach Beziehungen, und zwar nach Beziehungen, die halten. Ich hatte Ihnen ja gesagt zu Beginn der Predigt, ich habe nicht nur Bibel gelesen, sondern auch so soziologische Untersuchungen und Aufsätze gelesen. Das ist Wahnsinn, wenn man da die Umfragewerte sieht, wenn Leute gefragt werden, die nicht gläubig sind, ganz normale Menschen, was denn die größten Wünsche sind. Nämlich der Wunsch nach einer bestehenden, intakten Beziehung, die dann hoffentlich auch noch glücklich ist. Und das ist auch was Wunderbares. Das ist auch was Wunderbares, wenn einem das geschenkt ist. Übrigens ist das Wunderbarste mit, was man als Pastor erleben darf. Der Pastor, der hat ja wunderbare Seiten im Beruf, hat aber auch Dinge, die sind nicht so schön. Aber mit das Wunderbarste ist, wenn man goldene Hochzeiten mit Menschen feiern darf. Und wenn die sich dann nochmal neu in der Kirche einsegnen lassen. Und wenn man mit denen dann ein Gespräch führt und die so erzählen von den 50 Jahren, die sie hinter sich haben. Glauben Sie mir eins, da ist nicht irgendwie so ein romantisches Geschmuse. Da sind die meisten schon sehr, sehr ehrlich. Die sagen dann, und bei uns hat es auch Krisen gegeben. Und da war manche dunkle Stunde. Aber da kommt immer das Aber. Aber wir sind so froh, dass wir durchgehalten haben. Und das ist ganz wunderbar, wenn nach 50 Jahren dann, entschuldigen Sie, wenn ich das so sage, die Oma dem Opa noch die Hand nimmt und die sitzen da glücklich vereint zusammen. Das ist was Tolles. Das ist ein Gottesgeschenk. Jürgen Fischer hat das den Gnadenstand genannt. Genauso ist das. Das ist was Wunderbares. Denn es ist nicht gut, wenn der Mensch allein ist. Aber das erlebt man natürlich auch nur so 50 Jahre, wenn Gott eigentlich vorab ruft, wenn man zusammenbleibt und sich nicht trennt. Und das ist das große Problem unserer Gesellschaft, dass Menschen, die zusammen sind, die ihren Partner gefunden haben, die das auch am Standesamt erklärt haben, vor der Zivilgesellschaft, und die dann häufig auch in die Kirche gekommen sind und haben da auch zu ihrem Bund Gottes Segen erbeten, dass die dann sagen, wir sind zwar zusammen, aber wir trennen uns. Wir werden wieder alleine. Es ist nicht gut, wenn der Mensch alleine ist. Dann höre ich, wenn ich diese Geschichten höre, und das sind ja die traurigen Seiten eines Pfarrerstandes, dann höre ich diesen ganzen Dreck, der mir dann erzählt wird, dieser ganze Schwachsinn. Wenn mir dann gesagt wird, ja, wissen Sie, nach 12 Jahren, unsere Liebe ist erstorben. Wir haben uns auseinandergelebt. Da ist so viel Kälte, keine Liebe mehr da. Als ob nicht Beziehung, das ist so ein großes Missverständnis, als ob Beziehung auf der Liebe besteht, nicht? Auf dem romantischen Gefühl dieses Verliebtseins. Glauben Sie mir eins, also wenn Sie heiraten und sind nur verliebt und das trägt Ihre Beziehung und Sie glauben das auch noch, dann müssen Sie sich nicht mehr wundern, wenn nach 3 Jahren der Ofen aus ist. Das Ding verändert sich und Ehe ruht nicht auf der Liebe. Ehe ist ein Bund, den ich eingehe. Das ist ein Bund, den ich schließe. Am Standesamt, vor der Zivilgesellschaft, in der Kirche, vor Gott. Das ist eine Entscheidung, das ist ein Vertrag, den ich schließe. Wenn Sie sich ein Haus kaufen haben das Haus angeguckt und sagen sich, wunderbar, ich kaufe dieses Haus. Nicht? Und sagen, ich kaufe dieses Haus, weil im Garten die Rosen so schön blühen. Und macht dann beim Notar den Vertrag, unterschreibt das dann alles, habt das Ding erworben und am halben Jahr blühen die Rosen nicht mehr. Nicht? Ist das trotzdem ihr Haus? Die haben Vertrag geschlossen, da kommen sie nicht raus. Und das gilt es auch für die Ehe zu sagen. Das ist nicht die Liebe, die die Ehe trägt, sondern der Schluss zwischen zwei Menschen. Gut und wunderbar, wenn die Liebe dazukommt, ist gar keine Frage. Und die kann auch halten über 50 Jahre und die kann sogar wachsen, gar keine Frage. Aber wenn man meint, die Liebe sei nicht mehr da, dann hätte ich allen recht zu gehen. Dann habe ich ein katastrophales Missverständnis dessen, was da überhaupt passiert ist. Und wenn ich dann diesen Schritt gehe, dass ich mich von meinem Partner trenne, dass wenn ich zu zweit war, auf einmal wieder alleine bin, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, wenn ich wieder alleine bin, wenn ich mich separiere. Das ist nicht gut finanziell gesehen. Glauben Sie mir, als Pastor muss man leider in der Seelsorge auch Menschen begleiten, die sich scheiden lassen. Das ist schon mal finanziell die ganz große Katastrophe. Da geht so viel über die Wupper an Häusern und an Geldern und alles. Katastrophe. Das ist vor allen Dingen nicht gut für die Kinder. Das hat eben auch Herbert Kipp angesprochen. Da werde ich gleich im dritten Punkt noch zu kommen. Das ist die Katastrophe immer für die Kinder, wenn Eltern sich scheiden lassen. Halt. Das ist die soziale Katastrophe für den Freundeskreis, für den Bekanntenkreis. Das ist nicht gut. Das ist übrigens auch nicht gut, wenn man Bundespräsident ist. Das will ich Ihnen auch sagen an der Stelle. Es können einige wieder auch sagen, so nach dem Motto, das darf er nicht sagen. Er darf da nichts in die Privatsphäre des Bundespräsidenten reinsagen. An der Stelle sage ich direkt, Johannes der Täufer hat über Herodes, den König, damals auch gesagt, was er da macht, dass er seine Frau verlässt und eine andere, das ist Sünde. Dafür haben sie den Kopf abgeschlagen. Können Sie überlegen, ob das ein Pfarrer sagen darf oder nicht. Und ich sage, das ist unser Staatsoberhaupt. Der wird durch die Presse gezogen, weil ihm irgendwelche Freunde Geld geliehen haben, weil er ein Haus gebaut hat. Da wird sich darüber mokiert, dass ihm ein Freund Geld geliehen hat. Also da habe ich erstmal kein Problem mit. Was für ein Problem ist, warum musste der denn ein neues Haus bauen? Weil er seine alte Frau verlassen hatte, weil er eine jüngere gefunden hat. Unser Bundespräsident hat in der Kirche, der katholischen Kirche, Abendmahlsverbot. Das heißt, er bekommt kein Abendmahls, weil er das Abendmahl, weil er nach dem katholischen Verständnis das Sakrament der Ehe gebrochen hat. Aber das ist der Repräsentant unseres Staates. Und das ist einer, der in den 80er und 90er Jahren immer gesprochen hat, wie heilig die Familie ist. Aber wenn es auf einmal nicht mehr passt, nicht, wenn auf einmal die Liebe zur Alten erkaltet ist, nicht, dann gehe ich woanders hin. Das ist eine asoziale Mentalität. Und das ist für mich das Problem, warum ich diesem Bundespräsidenten keinerlei Ehrfurcht und Achtung mehr entgegenbringen kann. Weil er damit im Allerwichtigsten für mich gescheitert ist, nämlich in dem Führen seiner Ehe. Und wer das nicht kann, der kann kein Bundesland führen und eben auch keinen Staat führen. Das ist die Katastrophe. Und der Widersacher benutzt das natürlich auch. Da ist er in die Falle getappt. Und jetzt macht er den dekliniert ihn durch. Es spricht zwar keiner in der Öffentlichkeit darüber, dass die Ursache all dessen darin liegt, dass er seine Frau verlassen hat, nicht? Aber alles, was an Konsequenzen kommt, hat genau nur damit zu tun. Es ist nicht gut, wenn der Mensch allein ist. Ich möchte niemanden verurteilen, schon gar nicht jemand, der verlassen worden ist. Das sind Opfer. Aber die Bibel sagt deutlich, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Nicht, wenn er alleine lebt, er soll ein Gegenüber haben. Und es ist erst recht nicht gut, dass wenn man zu zweit war, dass man seinen Partner verlässt. Gott mag das nicht. Gott hasst das, wenn Ehen geschieden werden. Können Sie nachlesen, Malachi 2. Das ist nicht, was ich mir ausdenke. Er sagt Gott auch, er will nicht, dass Ehen, auf die er seinen Segen gelegt hat, dass die getrennt werden. Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Gott will das nicht. Gott will nicht, dass Menschen allein sind. Das ist eine anthropologische Begründung dafür, dass die Ehe kein Auslaufmodell ist. Er weiß, dass es gut ist, dass sie zu zweit gehen sollen. Das hat er so angelegt. Wir brauchen das für unser Leben. Und eine dritte Antwort, die pädagogische Antwort, warum Ehe kein Auslaufmodell ist, warum wir die Ehe brauchen. Weil Vater und Mutter wichtig für die Kinder sind. Kinder brauchen Vater und Mutter. Da können Sie zu jedem Kind hingehen, wenn die Ehe der Eltern in die Krise gekommen ist und dieses böse Wort für die Kinder auftaucht, die Eltern wollen sich scheiden lassen. Dann können Sie jedes Kind fragen, willst du, dass deine Eltern sich scheiden lassen? Da werden Sie immer dieselbe Antwort kriegen, ob das nun ein 4-jähriges Kind ist oder ein 14-jähriges Kind ist. Kinder wollen das nicht, weil die Scheidung der Eltern grundsätzlich das Nein zur eigenen Persönlichkeit ist, weil die Liebe, die dieses Leben hervorgebracht hat, dann auf einmal nicht mehr da sein soll, auf einmal zerstört werden soll. Auch da können Sie Studien lesen, da können Sie sich im Internet belesen, was da mit Kindern passiert. Angst, Selbstzweifel, Leistungsabfall in der Schule, emotionale Labilität, Kontaktängste, psychosomatische Beschwerden. Das ist Wahnsinn, was Kinder leiden, wenn ihre Eltern sich trennen. Aber das ist auch leider so ein Kennzeichen unserer heutigen Gesellschaft, dass eben jeder sich selber nur noch optimieren möchte. So nennen wir das. Jeder optimiert sich selber, holt aus sich selber das Beste heraus. Im Beruf, in der Gesundheit, im Finanziellen. Wir optimieren uns selber. Und leider auch in der Ehe. Wir optimieren uns. Und wenn wir uns verbessern können mit einer anderen oder einem anderen, dann machen wir das häufig oder das wird häufig gemacht. Und man fragt nicht nach dem Ehepartner und man fragt erst recht nicht nach den Kindern. Das ist nicht christlich. Sich selber zu optimieren, das lese ich nirgendwo in der Bibel. In der Bibel lese, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da lese ich drin, wir sollen, wenn wir groß sein wollen, dem anderen dienen. Aber wir wollen uns häufig nur bedienen und optimieren an dem anderen. Es ist schon paradox, wenn man das heute in unserer Gesellschaft sieht, wie Eltern, Männer und Frauen häufig ihre Kinder zuschmeißen mit Geld und mit Geschenken und mit Dingen, aber ihnen das Wichtigste verweigern, nämlich den Schutzraum der Ehe, den Kinder sich am meisten wünschen. Also dem Kind ist das egal, ob zu Weihnachten die ganz großen Geschenke unter dem Weihnachtsbaum stehen oder vielleicht nur was, dass ich ein kleines Playmobil-Männchen. Was dem Kind wichtig ist, ist das, dass es Weihnachten feiert mit Mama und Papa. Und dass es da nicht steht und hat hier den dritten Stiefvater und da, was weiß ich, am zweiten Weihnachtstag noch die zweite Stiefmutter, sondern die wollen verlässliche Beziehungen mit ihren leiblichen Eltern und Müttern. Übrigens ist es nicht nur das, was Kinder wollen, das ist auch das, was in der Heiligen Schrift angelegt ist. Im fünften Gebot lesen wir, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir geben wird. Das ist ein Auftrag, den wir haben. Zu unserer Verantwortung, wie wir als Menschen leben, sagt Gott uns in seinem heiligen Gesetz, wir sollen unseren Vater und unsere Mutter ehren. Übrigens, wenn ich das lese im Hebräischen, da steht Vater und Mutter. Da steht nicht, du sollst deine Väter und Mütter ehren. Da steht auch nicht drin, du sollst, was weiß ich, deine Stiefväter und deine Stiefmütter oder sonst irgendwas machen. Das steht hier nicht drin, weil das in Gottes guter Schöpfungsordnung nicht vorgesehen ist. Das ist ein Bruch. Nur wir sind heute dazu gekommen, dass wir das Unnormale, den Bruch der Schöpfungsordnung, als Normalität ansehen in unserer Gesellschaft. Das, was unseren Kindern zugemutet wird, das wird auch noch schön geredet. Patchwork-Familien, so heißt dann dieses furchtbare soziologische Wort, was sich Leute da ausgedacht haben. Patchwork-Familien. Es gibt ein wunderbares Buch, empfehle ich Ihnen zu lesen, zum letzten Jahr erschienen. Eine Redakteurin, Melanie Mühl, das ist jetzt nicht so eine evangelikale Pastorin oder sowas, die ist FAZ-Redakteurin, selber Scheidungskind. Die schreibt mal was ganz Demaskierendes über unsere Gesellschaft, in einem Buch geschrieben, das heißt die Patchwork-Lüge. Nämlich die Lüge, die in dieser Gesellschaft umgeht, so nach dem Motto, das ist doch alles halb so schlimm. Und weil es bei unseren Nachbarn gelaufen ist und hier, dann wird es ja bei uns in der eigenen Familie auch gehen. Wir haben uns eben auseinandergelebt. Die Patchwork-Lüge. Das stimmt nicht. Das ist wie in dem Märchen von Hans Christian Anders, nicht? Wo der Kaiser da nackt rumläuft und alle so sich gegenseitig erzählen, ja, die Kleider kann man nur sehen, wenn man ganz besonders intelligent ist oder wenn man ganz besondere Abstammung hat. Und alle schreien dann eben nur, oh, wie wunderbare Kleider. Bis irgendwann ein Kind den Mund auftut und sagt, der ist ja nackt. Aber so schreien alle mit. Und so gibt es gesellschaftliche Phänomene. Das hat unser Volk ja nur erlebt, nicht im letzten Jahrhundert, nicht? Wie dann einige verworrene Idioten geschrien haben, die Juden sind keine richtigen Menschen, die können wir ausrotten. Und alle haben mitgeschrien. Da wusste jeder, dass das falsch ist. Oder in der DDR, wenn ihre Paraden vor dem Honecker abgehalten haben, haben begrüßt, nicht? Alle haben schön gewunken hier mit ihren Käppchen und mit ihren FDJ-T-Shirts. Alle wussten, dass das alles nur großer Dreck war. Und genauso ist es momentan in unserer freien Gesellschaft, nicht? Da glauben wir wirklich und machen uns vor, dass das alles so in Ordnung sei. Das sei so die neue Lebensform. Und für manch Einzelnen, nicht, der sich dann eben optimieren kann und seinen Egoismus ausleben kann, da mag das für den Moment auch noch gut sein. Aber die Hauptleidtragenden dieser furchtbaren Geschichte, das sind die Kinder. Und das sage ich auch ganz deutlich für denjenigen, der sich vielleicht mit dem Gedanken trägt, seine Ehe aufzugeben. Tust das Asozialste und Schlimmste, was du deinen Kindern zumuten kannst. Das haben Kinder nicht verdient. Kinder brauchen einen intakten Schutzraum. Die Bibel sagt das und die Kinder selber empfinden das. Und ich weiß nicht, wer diese Predigt hören wird. Ich weiß auch nicht, wer sich vor ihnen jetzt aufregt und sagt, das darf alles nicht so sein. Ich habe den Auftrag Gottes, das weiterzugeben. Vielleicht hört es ja einer, der momentan am Überlegen ist, wie es denn weitergehen soll mit seiner Familie. Und der wird von Gott das hören, was er zu hören hat. Bleib um Gottes Willen in dem Stand, den Gott für dich vorgesehen hat, in der Ehe. Gib deine Ehe nicht auf. Kämpf und arbeite weiter an dieser Institution, die gut ist. Die Ehe ist kein Auslaufmodell. Die Ehe ist ein Zukunftsmodell, ist ein Verheißungsmodell, auf das Gott den Segen gelegen hat. Gott ist ein Zukunftsmodell, weil Gott die Ehe will. Gott ist ein Zukunftsmodell, weil wir Menschen anthropologisch die Ehe brauchen. Und Gott ist ein Zukunftsmodell, weil die Ehe das Beste ist, was wir den Kindern geben können. Deshalb wollen wir auch, die wir diese Predigt hören, für unsere Ehen beten, für die Ehen unserer Kinder und Enkelkinder beten, für die Ehen der Menschen in unserer Gemeinde beten. Und vor allen Dingen wollen wir ganz vieles dafür zu tun, um diese Ehe zu erhalten, damit sie in diesem schweren Umfeld, in dem wir stehen, in diesem 21. Jahrhundert, nicht all den Angriffen und Versuchungen des Widersachers dann einfach irgendwann erliegt. Wir wollen für die Ehen einstellen, diesem Zukunftsmodell, was Gott uns für unser Leben geschenkt hat. Ich wünsche dir für deine Ehe, in der du lebst, oder von den Ehen, durch die du gesegnet wirst, einfach, dass sie gesegnet sind und dass der Herr sie stärkt und beschützt. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.